Die EWF, Energie Waldeck-Frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee mit Lars Kors. Und der sagt Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show. Dass diejenigen, die hier auftauchen, nicht nur reden, sondern auch wirklich etwas zu sagen haben, das ist ja bekannt. Aber in dieser Ausgabe, das kann ich schon mal versprechen, wird reichlich Klartext gesprochen. Mit dabei sind Stefanie Koch. Die 35-Jährige kennt sich bestens mit Fördergeldern für die Dorfentwicklung aus.
Ab 2023 kann sich aber jederzeit jeder Verein oder auch eine Gruppe bei uns melden, sodass wir auch mit der neuen Förderperiode sozusagen gucken können, ob man über eine LIDA-Förderung oder auch über das Förderprogramm für Kleinstprojekte die Arbeit der Vereine unterstützen kann.
Wie das funktionieren kann, das wird sie uns erzählen. Wir begrüßen einen neuen Podcast-Partner, die EWF aus Korbach. Chef unseres hiesigen Energieversorgers ist Stefan Schaller, an den ich gleich einmal die Frage weiterleite, wohin die hohen Energiekosten noch führen sollen.
Ich antworte darauf, dass ich das auch nicht weiß, wohin das noch führen soll, dass wir uns aber momentan in einer überaus außergewöhnlichen Situation befinden. Um mal Zahlen zu nennen, im langjährigen Mittel lag die Megawattstunde Energie bei 52 Euro Strom. Und wir haben jetzt Zeiten gesehen, wo sie bei 442 Euro lag.
Doch woher kommt eigentlich diese Entwicklung? Profitiert davon in erster Linie die EWF? Klare Antworten darauf von Stefan Schaller im Laufe dieser Ausgabe von bei uns am Diemelsee. 2022 könnte das Jahr der Schützenfeste in der Gemeinde Diemelsee werden. Hier in Adorf genießt ja das historische Freischießen eine ganz große Bedeutung. Und Markus Bornemann, der erste Vorsitzende der Schützengesellschaft, der weiß auch warum.
Da das Fest nur alle 5 Jahre ist, ist das Tradition, wo jeder so alle 5 Jahre drauf hinfiebert.
Was uns in Adorf erwartet, das erzählen Markus Bornemann und der amtierende Schützenkönig Norbert Brüne-Bornemann. Die Mittelpunktschule Adorf und die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee arbeiten eng zusammen. Diemelsees Jugendfeuerwehrwart Andreas Neumann.
Es sieht so aus, dass wir halt Unterricht machen, 2 Stunden in der Woche und im Prinzip die Jugendfeuerwehrarbeit dann auch als Unterrichtsfach haben.
Nicht nur reden, sondern auch Taten folgen lassen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. So läuft es bei der Rode-Gruppe. Geschäftsführer Stefan Trachte.
Man sieht ja überall, alle Firmen schreiben sich auf die Fahne. Wir haben Nachhaltigkeit und wir leben Nachhaltigkeit. Wir tun es tatsächlich.
Wie das aussieht, wird er uns erzählen. Und wir stellen die Biogarten in Flechdorf vor. Geschäftsführer dort ist Christian Breindl, ein Münchner in der Gemeinde Diemelsee.
Das ist ein Weg, der viele Stationen hatte. Ich war in Amerika, in der Schweiz, in Irland. Und ich muss schon sagen, hier ist es wunderschön.
Beginnen wollen wir wieder mit Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Was ist denn eigentlich für dieses Jahr in der Gemeinde Diemelsee geplant?
Es stehen sehr viele Feste hier in Diemelsee an. Da hoffen wir natürlich, dass hier auch trotz Corona das ein oder andere trotzdem stattfinden darf und kann. Aber ich sag mal, die Gemeinde Diemelsee wird auch in diesem Jahr wieder aktiv sein. Wir werden Baumaßnahmen umsetzen. Wir wollen Baugebiete weiter erschließen, gerade für junge Familien.
Als wir vor einem Jahr die Sonderausgabe hatten zur Kommunalwahl, da war das Thema auch der Spitzenkandidaten aus den Fraktionen, dass es mehr Baugebiete geben müsse hier in der Gemeinde Diemelsee, und zwar nicht nur in Adorf, sondern auch in den anderen Ortsteilen. Ist das denn so einfach möglich?
Nach dem Willen der Diemelseer sicherlich schon, aber da spielt dann schon die große Politik mit rein von Land. Leider merken wir immer mehr, dass man eigentlich das Leben auf dem Land gar nicht will, sondern dass man auch bewusst eher die Bevölkerung Richtung Mittelzentren am liebsten verlagern möchte. Also wir können heute nicht einfach mal gerade sagen, wir wollen ein neues Baugebiet in Adorf mit 10 Hektar Fläche ausweisen.
Selbst wenn ihr die Fläche hättet.
Selbst wenn wir die Fläche haben, kommt da sofort die rote Karte. Da wirklich geprüft, sind überall Baulücken oder ist irgendwo noch eine Wiese, die bebaut werden kann innerhalb der Ortslage, die da auf jeden Fall vorrangig zu bespielen ist. Und nicht jeder verkauft was, wo was gebaut werden kann, weil vielleicht irgendjemand zurückkommt. Und deshalb ist es schwierig. Da musst du schon sehr viel Nachweise führen, dass der Bedarf da ist, dass du so ungefähr 100 Leute und noch mehr hast, die bauen wollen. aber auch, dass du Fläche hast, die auch komplett bebaut ist, also am besten keine Baulücke, und das kannst du gar nicht.
Das heißt, wo wird es Baugebiete geben?
Baugebiete wird es jetzt geben im Fassbeck. Dort haben wir über 600.000 Euro im Haushalt vorgesehen, dass wir die weitere Erschließung vornehmen können. Wenn man von Adorf kommt, Richtung Fassbeck fährt, auf der linken Seite. Da hat die Gemeindevertretung jetzt schon 5 Bauplätze verkauft, sodass wir jetzt mit der weiteren Planung und Erschließung dann auch im Laufe des Jahres beginnen wollen. Wie in Adorf haben wir jetzt hier auch einige Bauplätze wieder verkauft. Im Bereich Dahlienweg Richtung Renige ist das Adorf raus. Und im Bereich Wirmichhausen steht im nächsten Jahr die Erschließung eines Baugebietes auch an. Aber wir haben jetzt die Baulandpreise anpassen müssen. Wir haben ja in der Vergangenheit für 18,50 Euro verkauft. Das geht jetzt zukünftig nicht mehr. In Adorf bezahlt man jetzt 60 Euro.
Das war ein ganz schöner Sprung.
Das war bisher ein politisch gewollter Preis. Das heißt, die Gemeinde hat bei jedem Bauplatz auch Geld draufgelegt. Das war eine bewusste Förderung seit 2012. Das Angebot ist jetzt ausgelaufen. Die Kommune hat auch finanzielle Schwierigkeiten. Die Einnahmen sprudeln nicht so wie in den vergangenen Jahren auch. Also mussten wir hier eine Anpassung vornehmen.
Wonach wird denn eigentlich entschieden, wer ein Baugrundstück bekommt?
Ich sag mal, wenn ich jetzt Bauinteressent bin, gehe ich zur Verwaltung und gucke, wo was frei ist. Und wenn das frei ist, könnte ich das mir dann reservieren lassen. Und dann entscheidet die Gemeindevertretung, ja, wir verkaufen das oder verkaufen es nicht. Haben wir jetzt mehrere, die auf ein Grundstück wollen, dann muss halt das Los entscheiden zum Beispiel.
Ach, entscheidet immer das Los oder gibt es einen Kriterienkatalog?
Naja, also man guckt ja schon danach, ist das jetzt eine Familie mit 3 Kindern? Will man ein Eigenheim draufsetzen oder will man vielleicht eine Mietwohnung draufsetzen oder ein Miethaus mit 3 Wohnungen? Aber da gab es eigentlich bisher nie Probleme.
Haus mit 3 Ferienwohnungen?
Geht auch. Oder Mietwohnungen.
Mietwohnungen sind rar.
Mietwohnungen sind ganz rar hier. Also wenn jemand ein Haus bauen möchte mit Mietwohnungen drinne, sind wir gerne bereit, da irgendwas zu vermitteln an Flächen. Also hier besteht auf jeden Fall ein Mangel an Mietwohnungen in Diemelsee. Nicht nur in Adorf, sondern in allen Ortsteilen.
Gibt es denn auch den Bedarf?
Den Bedarf gibt es, ja. Das merken wir schon anhand der Nachfragen. Wisst ihr auf der Verwaltung irgendeine Wohnung, die leer steht oder die in nächster Zeit vielleicht leer wird, geräumt wird, wo jemand aussieht, dass jemand Neues da gesucht wird? Aber normal geht es ganz schnell über Mundpropaganda, dass eine Mietwohnung neu vermietet wird.
Immer wieder ist ja in den Medien von Fördergeldern die Rede. Doch wo landen eigentlich solche Fördergelder? Und vor allem, wie gelangt man überhaupt an solche Töpfe? Und was ist eigentlich förderungswürdig? Gut, das sind viele Fragen, aber genau die Fragen, denen wir jetzt im Podcast bei uns am Diemelsee nachgehen werden. Denn unter anderem landen solche Fördergelder auch direkt bei uns in der Gemeinde Diemelsee. Seit Ende 2014 bilden nämlich Diemelsee, Korbach, Bad Arolsen, Willingen, Volkmarsen, Twistetal und Diemelstadt die Region Diemelsee-Nordwaldeck. Das Motto Stadt, Land, See 2.0, grenznah und mittendrin. Das Gute daran: die Europäische Union wie auch das Land Hessen erkannten die Region Diemelsee-Nordwaldeck als LIDA-Fördergebiet an. Ja, eine solche Anerkennung ist durchaus lukrativ. Für die nächsten Jahre standen 2 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung. Stefanie Koch vom Planungsbüro Bioline, die kennt die Hintergründe.
Ziel des LIDA-Ansatzes ist eben, die ländliche Entwicklung voranzutreiben. Vor knapp 30 Jahren hat sich die Europäische Union diesem Thema mal angenommen und hat gesagt, ländliche Entwicklung ist eben nicht nur Landwirtschaftsförderung, sondern da geht es auch um die Förderung der weiteren Wirtschaft. Und aus dieser Idee heraus ist eben der LIDA-Ansatz entstanden, der in Hessen erstmals vor knapp 30 Jahren in 2 Regionen erprobt worden ist, wo dann aus so einer Partnerschaft von Politik und Zivilgesellschaft, sprich öffentliche Partner, Bürgermeister und so weiter, aber auch eben Verbände wie die Kreishandwerkerschaft oder der Naturschutzbund oder Arbeitskreise aus dem Bereich Dorfentwicklung, wo die eben zusammenarbeiten sollten, eine gemeinsame Strategie entwickeln sollten und dann im Schnitt 5 bis 6 Jahre mit der Umsetzung dieser gemeinsamen Strategie betraut worden sind.
Dorf- und Regionalentwicklung, das sind übrigens die Steckenpferde von Stefanie Koch, die selbst vom Dorf kommt, aus der Nähe von Bebra. Im Planungsbüro Bioline ist sie die Ansprechpartnerin für die Förderprojekte der LIDA-Region Diemelsee-Nordwaldeck.
Am Ende geht es ja auch so ein bisschen darum, dass jede Förderung auch einen Mehrwert schaffen soll. Also man will ja nicht einfach blind mit der Gießkanne Geld verteilen, sondern Ziel ist es ja schon, sozusagen wirkungsvolle und auch nachhaltige Projekte umzusetzen, die letztendlich wirklich einen Mehrwert für größere Gruppen haben. Und diesen Mehrwert zu prüfen, das ist so ein bisschen eigentlich der Gewinn des LIDA-Ansatzes, weil man durch die Zusammenkunft von öffentlichen und privaten Partnern eine Diskussion erreicht, die aus unterschiedlichen Ebenen diesen Mehrwert beurteilt. Und sagt, mit der Unternehmensgründung zum Beispiel können wir zur Nahversorgung beitragen. Mit der anderen Unternehmensgründung vielleicht eher zum Thema Tourismus einen positiven Beitrag leisten.
Es gibt ja nun leider keinen Katalog, in dem so ein Bürgermeister oder interessierte Bürgerinnen und Bürger mal blättern könnten, um sich den passenden Fördertopf herauszusuchen. Da ist es ja schon gut, ne? Experten wie Stefanie Koch zu kennen, denn sie und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Planungsbüro Bioline, die kennen die Wege und Voraussetzungen zu und für viele Förderungen.
Wir versuchen es. Im Rahmen unserer Tätigkeit als Regionalmanagement, damit sind wir als Büro ja beauftragt seit 2015, versuchen wir nicht nur die Förderprogramme, die wir ordinär betreuen, sprich LIDA und Dorfentwicklung im Auge zu behalten, sondern immer mal zu gucken, was gibt es denn noch für andere Fördermöglichkeiten, insbesondere vielleicht für kleinere Vereine. Ein Beispiel ist das Starke Dorf von der Hessischen Staatskanzlei. Ist auch so eine kleinere Fördermaßnahme, wo man bis zu 5.000 Euro bekommen kann für Maßnahmen, die vor allem in einem Ort wirken. Und das ist nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten. Wir versuchen es aber schon, dass wir zumindest immer so in unterschiedlichen Bereichen den Rundumblick behalten. Also ein Bürgermeister, der ganz oft auch seine lokalen Herausforderungen hat, auch andere kommunalpolitische Themen betreuen muss, der kann das eigentlich in seiner regulären Tätigkeit gar nicht abdecken, dass er sich um alle Förderprogramme kümmert. Das ist unmöglich.
Leuchtet ein. Aber mal ganz konkret. Was konnte denn aus EU- oder Landesmitteln hier in der Gemeinde Diemelsee in den letzten Jahren gefördert werden?
Wir haben in Diemelsee mehrere LIDA-Projekte zwischen 2014 und 2022 jetzt schon umsetzen können. Das größte ist meiner Ansicht nach die Aufwertung der Klosterherberge Flechtdorf über die LIDA-Förderung. Wurden Übernachtungsmöglichkeiten in das Kloster integriert sozusagen. Also da wurden dann Räume saniert und aufgewertet, sodass dann eben dort Übernachtungsmöglichkeiten als neues Angebot geschaffen werden können. Dann haben wir noch eine große Maßnahme in Heringhausen. Da wurde dann unter anderem die Beleuchtung der Stormbrucher Brücke, die jetzt dann, ich glaube, in diesem Jahr auch endgültig funktionieren soll, gefördert. Funktioniert schon. Ja, ich fahre selten abends durch Heringhausen, das merke ich jetzt gerade. Dann haben wir kleinere Maßnahmen am Golfpark-Restaurant zum Beispiel, wo es in Richtung Gastronomie geht, gefördert. Dann der Trekkingpark Hochsauerland ist, denke ich, auch ein ganz tolles Angebot, wo es ja in Diemelsee 4 Trekkingplattformen gibt, wo man einfach mit dem Zelt hin kann. Und was wir jetzt noch so als Kooperationsprojekt von Willingen und Diemelsee gemeinsam haben, da gibt es ja diesen Verein, Port Gesundheitsnetzwerk Willingen-Diemelsee. Und da haben wir zum Beispiel einen Transferbesuch organisiert in zwei LIDA-Regionen, Mosel und Märkische Seen, die ähnliche Ansätze haben, wo man dann eben gemeinsam gucken kann, wie kann man die medizinische Versorgung vorantreiben. Und da wurde auch eine Förderung für den Verein ausgesprochen, schon im Vorfeld für eine Personalförderung und eben dieser Transferbesuch wird auch gefördert.
Klingt sehr gut. Nun läuft die Förderperiode allerdings aus, aber eine neue beginnt mit dem nächsten Jahr. Im Topf sind dann 3 Millionen Euro, mit denen Projekte in den 7 Kommunen der LIDA-Region Diemelsee-Nordwaldeck gefördert werden können.
Wir stehen jetzt sozusagen vor der nächsten Förderperiode. Die läuft von 2023 bis 2027. Und da sind wir aktuell dabei, das Konzept für zu erstellen. Innerhalb von bestimmten Themen, die so ein bisschen das Land festgelegt hat, ist dann geplant, dass die Bevölkerung vor Ort sich beteiligt und dort auch an der Zielentwicklung und Maßnahmenentwicklung mitwirkt.
Mitbekommen gerade, die Bevölkerung soll sich beteiligen. Das heißt, jeder von uns ist dazu aufgerufen, auch Ideen zu entwickeln. Einzig die inhaltlichen Eckpfeiler, die stehen, so Stefanie Koch, bereits fest.
Da geht es einmal um Naherholung und Tourismus, es geht um die Daseinsvorsorge, es geht um die wirtschaftliche Entwicklung und ein ganz neues Thema ist die Bioökonomie. Da geht es so ein bisschen in die Richtung Anpassungsstrategien für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten. Also ich formuliere mal überspitzt, die günstigste Milch ist ja nicht unbedingt immer die, die dem Landwirten am besten hilft und am besten zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt. Und da will man halt so ein bisschen über Konzepte und Zielsetzungen dazu beitragen, dass auch die Verbraucher einfach den Wert der landwirtschaftlichen Arbeit kennenlernen. Das ist so ein bisschen der Begriff für 2023 bis 2027, den man am meisten erklären muss leider. Dann gibt es halt nach der Auftaktveranstaltung nochmal 4 Arbeitskreissitzungen. Die sollen dann auch in Präsenz stattfinden, und zwar in der Stadthalle in Mengeringhausen. einmal in der dritten Märzwoche vom 17. bis zum 18. und dann nochmal in der vierten Märzwoche vom 23. bis zum 24.
Stefanie Koch sprach ja gerade von der Auftaktveranstaltung. Die ist für den 9. März, 18 Uhr vorgesehen, online. Jeder kann also die geplanten 105 Minuten ganz bequem von zu Hause aus verfolgen. Die entsprechenden Zugangsdaten werden noch über die Presse und die Gemeindeverwaltung veröffentlicht. Und noch etwas. Es müssen ja nicht immer die großen Projekträder gedreht werden. Auch Vereine können sich mit ihren Förderwünschen bei der Gemeinde Diemelsee melden. Also mit Projekten, die irgendwann in den nächsten 4 Jahren, wenn es geht, realisiert werden sollten. Also ab 2023. Nun reden wir ja hier von kleineren Maßnahmen. Aber was bedeutet denn das ganz konkret in Zahlen, Stefanie Koch?
Da darf das Projekt maximal 25.000 Euro kosten. In diesem Jahr ist es so, dass wir die Förderung leider etwas begrenzen mussten auf maximal 10.000 Euro Zuschuss. Wobei die Förderquote bei 80% liegt, weil die Gesamthöhe des Regionalbudgets, eigentlich hätte man 200.000 Euro gehabt, jetzt haben wir aber leider nur 100.000, die ist halt reduziert worden und weil wir eine möglichst breite Wirkung erzielen möchten, deswegen haben wir gesagt, wir reduzieren die Förderung ein bisschen, sodass mehr Vereine davon profitieren können. Im Regelfall ist eigentlich eine Förderung von bis zu 16.000 Euro möglich, also die Mindestausgaben müssen bei 1.000 Euro liegen und dann liegt eben die Förderquote bei 80%. Das heißt, 800 Euro Förderung würden dann auf jeden Fall zurückkommen.
Oder kannst du nicht meckern, nicht? Aber nochmal nachgehakt, es mag ja sein, dass zum Beispiel der Kostenvoranschlag für eine Flutlichtanlage die 25.000 Euro Marke überschreitet. Hat ein Verein dann Pech?
Dann wird es für uns halt schwierig. Dann könnten wir noch in unseren anderen Fördermöglichkeiten gucken. Über das Regionalbudget sind wir da begrenzt. Also über 25.000 Euro Kosten dürfen wir da eben nicht gehen. Sollten die Kosten aber höher liegen, dann haben wir natürlich noch die ganz reguläre LIDA-Förderung. Da wäre es jetzt aktuell so, dass Vereine eine Förderquote von 35% hätten und die Kommunen, je nachdem, was es für eine Kommune ist, zwischen 55% und 75%. Und da könnte man eben auch über diese LIDA-Förderung versuchen, auch eine Maßnahme umzusetzen.
Heißt, im Zweifelsfall einfach mal gemeinsam mit Bürgermeister Volker Becker und Stefanie Koch vom Planungsbüro Bioline größere Vorhaben durchsprechen. Und?
Wichtig ist ja, dass man bei jedem Projekt so ein bisschen diesen Projektcharakter in den Vordergrund stellt. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Gesangverein und der möchte eine Kooperationsanbahnung mit einem Gesangverein in Litauen machen. Dann wäre das durchaus was, wo man auch sagen könnte, das könnte man über LIDA fördern. Dann könnte man die Reisekosten fördern und auch die Übernachtungskosten und so weiter. Weil dann steht ja im Vordergrund sozusagen, dass auch im Sinne eine Anbahnung von zwei LIDA-Regionen ist. Zum Thema Kultur, wo man dann vielleicht am Ende auch mal ein kulturelles Festival oder ähnliches organisieren könnte. Also das wäre schon durchaus möglich. Wenn man jetzt aber nur das 150-jährige Jubiläum hat und fragt halt an, ob man 3 Fässer Bier gefördert bekommen könnte, da würde ich jetzt eher sagen, schwierig. Weil dann mir einfach tatsächlich der Charakter des eigentlichen Projektes fehlen würde.
Nun zu einem Thema hier im Podcast bei uns am Diemelsee, das uns alle betrifft. Es geht um die Entwicklung der Energiepreise. Die Energiepreise in Deutschland sind ja 2021 so stark gestiegen wie nie und vor allem, sie ziehen weiter an. Daher werden wir einmal den Fragen nachgehen, warum ist das eigentlich so und vor allem, wie werden sich denn die Energiepreise 2022 weiterentwickeln? Wer könnte uns dazu besser Auskunft geben als Stefan Schaller? Er ist der Geschäftsführer der EWF, der Energie Waldeck Frankenberg aus Korbach. In Zeitungen, da wird ja häufig die gestiegene CO2-Steuer als Grund für die hohen Energiepreise angesehen. Ist denn das so?
Nein, natürlich nicht. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn man einmal die Strompreise betrachtet, die Kunden zahlen müssen, mehr als die Hälfte sind staatlich verursachte Kosten. Und wenn jetzt die Strompreise durch die Decke gehen, dann verdient der Staat an der Stromsteuer deutlich mehr als vorher. Auch das wird gerne nicht erwähnt. Die CO2-Steuer ist ein Baustein davon, das würde aber niemals die Menge ausmachen und die Preissprünge. Nein, wir haben eine Situation in Deutschland, dass wir die Atomkraftwerke abschalten, das ist politischer Konsens, dass wir die Kohlekraftwerke abschalten, auch das ist politischer Konsens, dass wir keine Windkraftanlagen bauen können, bei Genehmigungszeiten zwischen 5 und 8 Jahren, ein Unding derzeit. Dass wir aber gleichzeitig bitte auch keine Gaskraftwerke bauen, das ist ja auch des Teufels. Und dass wir aber dann Elektromobilität machen, wobei wir keine sagen, wo die Elektro herkommt für die Mobilität. und dass wir gleichzeitig noch Wasserstoff erzeugen mit Strom, den wir nicht haben.
Alles andere als eine leichte Ausgangssituation, die uns EWF-Geschäftsführer Stefan Schaller da gerade schilderte. Allerdings sollen bis 2025 40-50% des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Naja, dieses Ziel zu erreichen, das wird natürlich sportlich, zumal ja der Ausbau der Windkraft in Deutschland doch eher in Stocken geraten ist. Ja, dieser Ausbau war im letzten Jahr so langsam vorangekommen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Dabei ist Windenergie enorm wichtig für die Erreichung der Klimaziele. Doch die Vorbehalte in der Bevölkerung sind ja teils sehr groß, nicht? Also Windräder würden das Landschaftsbild zerstören, wären laut, würden Schatten werfen. Das sind ja nur einige Kritikpunkte.
Also ich kann die Nachteile natürlich nicht wegdiskutieren. Die sind da. Ich selbst wohne 1300 Meter von der Windkraftanlage entfernt und bis jetzt konnte ich da keine negativen Auswirkungen feststellen, aber das ist subjektiv. Ich denke, das muss man auch sehr ernst nehmen und es reicht auch nicht, dass man dann einfach Geld bietet und sagt, jetzt ertrag das mal bitte. Nein, aber Politik muss doch klar kommunizieren, wenn wir Strom wollen und Elektrizität, dann muss die irgendwo herkommen. Woher auch immer. Und französischen Atomstrom zu importieren und zu sagen, wir haben keine eigenen Atomkraftwerke mehr, das ist doch ein bisschen arg scheinheilig. Oder polnische Kohlekraftwerke zu nutzen, weil wir unsere abgeschaltet haben wegen CO2. Ja, das kann man so machen, aber das ist doch nicht seriös.
Und so bleibt es bei der Kernfrage von Stefan Schaller.
Wo soll's herkommen?
Das große Stromangebot eben. Und während Bundes- und Landespolitiker sich derzeit gemeinsam mit Experten genau darüber die Köpfe zerbrechen, mutmaßen schon einige über die hohen Energiepreise, da müssten sich doch vor allem die Energieversorger freuen, wie eben die EWF. Doch Stefan Schaller winkt ab.
Das wird die EWF in keinem Fall freuen. Wir hatten nämlich folgende Situation. Wir haben uns langfristig eingedeckt für unsere Bestandskunden. Und dann kamen Billiganbieter, die haben ihre Kunden weggeworfen. Und diese Kunden sind dann in die Grundversorgung gefallen und kein Stadtwerk war darauf vorbereitet, Kunden in diesem Umfang zu nehmen. Von einem Gasversorger kamen an einem Tag 300 Kunden zu uns. Das ist nicht trivial. Und für diese muss dann Energie beschafft werden zu den derzeit hohen Preisen.
Ja, aber 300 Neukunden auf einen Schlag dazu zu gewinnen, das ist doch an sich für ein Unternehmen eine tolle Sache.
Wenn man darauf vorbereitet ist, ist das ein Segen des Himmels. Wenn man aber für diese Kunden nichts gekauft hat, weil man nicht darauf vorbereitet war und soll jetzt zu diesen hohen Preisen eindecken, dann ist das ein echtes Problem. Natürlich werden die Kunden versorgt, aber wir müssen die Marktpreise irgendwie weitergeben.
Wie sind Sie denn da als Geschäftsführer vorgegangen? Das ist ja eine sehr knifflige Arbeit.
Wir haben also einen neuen Tarif erstellt, der den Marktpreisen gerecht wird. Also es fällt keiner in ein Loch. Wir bieten Standardprodukte an, aber wer das nicht möchte, fällt eben in die Grundversorgung zu erhöhten Preisen.
Es lohnt sich also, sich langfristig an die EWF zu binden. Verlässlichkeit ist nun einmal entscheidender als der vermeintlich günstigste Preis. Und überhaupt die Begründung, nur weil dieser günstigste Strompreis nicht mehr gehalten werden könne, die Lieferung daraufhin einzustellen, diese Begründung treibt EWF-Geschäftsführer Schaller die Zornesröte ins Gesicht.
Aber man muss sich mal die Situation vorstellen. Diese Firmen gehen nicht insolvent, sondern sie beliefern einfach ihre Kunden nicht weiter. Ein ungeheuerlicher Vorgang.
Mit dem sich inzwischen auch die Bundesnetzagentur beschäftigt und prüft, ob dieses Geschäftsgebaren der Billiganbieter überhaupt rechtens ist oder gar ein Insolvenzbetrug vorliegt. Aber wie werden sich denn nach Einschätzung von Stefan Schaller die Strompreise weiterentwickeln?
Ich gehe davon aus, dass die Preise nicht auf das Vorkrisenniveau zurückgehen. Die 50 Euro werden wir nicht mehr sehen. Ich denke, die Preise werden sich einpegeln zwischen 80 und 120 Euro die Megawattstunde für Strom. Aber Strom sind wir nicht von russischem Gas und Ähnlichem abhängig. Dort sehe ich die 80 bis 120 Euro und das bedeutet schlicht eine Verdopplung der Beschaffung. Aber die Beschaffung ist ja nur ein Viertel des Strompreises. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, die Strompreise verdoppeln sich.
Kommen wir zum Gas.
Wir haben langfristige Lieferverträge geschlossen für Gas, wobei wir natürlich nicht wissen, was passiert, wenn Vorlieferanten ausfallen. Wir haben dann ein Stück Papier auf dem Steht, ihr bekommt Gas. Nur bei dem derzeitigen Füllstand der Gasspeicher in Deutschland ist nicht gewährleistet, dass dies für den Rest des Winters hält.
Derzeit bezieht Deutschland knapp 50% seines Gases aus Russland. Sollten diese Lieferungen bei einem eskalierenden Ukraine-Konflikt wegfallen, würde es mit der Gasversorgung eng werden. Die Auswirkungen, die würden auch wir Endverbraucher deutlich zu spüren bekommen. Und die Gaspreise, die würden deutlich ansteigen. Niemand weiß, wie sich die Lage in der Ukraine in 4 Wochen darstellt. Und genau deshalb lässt sich zur Entwicklung der Gaspreise derzeit auch wenig Verlässliches sagen. Außer eben jenen Fakten, die IWF-Geschäftsführer Stefan Schaller gerade nannte. Insbesondere in schwer einzuschätzenden Zeiten ist ein lokaler Energieversorger wie die Energie Waldeck-Frankenberg für uns hier wie ein Fels in der Brandung. Strom, Gas und Wasser aus einer Hand. IWF-Geschäftsführer Stefan Schaller.
Wir können pumpen mit Seriosität und wir sind vor Ort. Wir lassen also keinen Kunden im Regen stehen. Wir machen Beratung und wir bieten günstige Tarife an. Wir sind nicht die Billigsten, das werden wir niemals sein. Aber wir sind seriös und wir sind da, wenn Sie uns brauchen.
Wenn jetzt alles weiterhin gut läuft, also die Inzidenzzahlen sinken, die Lockerungen greifen, dann wird 2022 das Schützenfestjahr schlechthin in der Gemeinde Diemelsee werden. Denn bedingt durch die Corona-Pandemie konnten ja viele Feste nicht wie geplant stattfinden. Aber für dieses Jahr sieht's gut aus. Und unsere Schützenvereine, die stehen in den Startlöchern. Markus Bornemann, der erste Vorsitzende der Schützengilde 1514 e.V. Adorf. Gib uns mal einen Überblick.
Wir haben insgesamt dann 5 Schützenfeste. Es geht im Flechtdorf los, dann geht's in Sudeck weiter, dann kommt Stormbruch, dann Heringhausen und dann Adorf zum guten Schluss.
Ja, wobei eine Einschränkung wird es geben. Denn die Flechtdorfer, die haben vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie aufgrund der Planungsunsicherheit ihr Schützenfest auf 2024 verschieben. Aber kein Grund, den Kopf oder andere Körperteile jetzt hängen zu lassen, denn es soll Anfang Mai stattdessen ein kleines Ersatzprogramm in Flechtdorf geben mit dem Kinderkönigschießen und einem Kommerzabend. In Sudeck wird am 26. Mai auf den Vogel geschossen. Das Schützenfest in Stormbruch ist für Pfingsten vom 4. bis zum 6. Juni geplant. Eine Woche darauf feiern die Schützen in Heringhausen und dann vom 2. bis 4. Juli steht Adorfkopf während des historischen Freischießens. Worin unterscheiden sich denn eigentlich die Schützenfeste?
Sudeck, die feiern das jährlich. Die machen dann nur, wenn sie mal ein Jubiläumsfest haben, einen Festzug. In der Regel machen die keinen Festzug. Die machen nur das Vogelschießen und dann klingt das dann da am frühen Abend, sage ich mal, das Fest an dem Schießstand dann aus. Und wir feiern ja 3 Tage und bei uns sind historische Kostüme mit im Festzug drinne und auch Pferde. 3 Kutschen in der Regel und dann so 30 andere Pferde noch berittene. Und für die Kanone, die gezogen wird, da werden dann traditionell solche Kaltblüter genommen, weil das ein bisschen mehr hergibt vom Aussehen her. Die werden dann von so Kaltblütern gezogen. Die Königskutsche wird 4-spännig gefahren. Das ist auch auf den anderen Festen auch nicht so, oder? In Renige? Doch, Renige hat auch 4-spännig.
In Adorf wird ja nur alle 5 Jahre das Schützenfest bzw. das Freischießen gefeiert.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon jetzt alle 5 Jahre durchgezogen wird, aber wir haben ja auf den Nachbardörfern auch Schützenfeste und das hat sich jetzt so eingespielt, dass jedes Jahr ein Fest auf dem Nachbardorf ist und ein Jahr haben wir dann auch mal eine Pause.
Naja, muss auch mal sein. Gut, aber in diesem Jahr soll ordentlich gefeiert werden. Der amtierende Schützenkönig in Adorf heißt Norbert Brüne-Bornemann. Gemeinsam mit seiner Frau und Königin Anja grüßt er von Plakaten an den Ortseingängen Adorfs.
Gut, das war mal so eine Idee, kam vom Vorsitzenden, der ist aus einem anderen Ort gekommen und hat gesehen, Mensch, die haben auch so ein Schild, ist das nicht auch was für uns, um halt auch schon frühzeitig auf unser Fest hinzuwirken. Und natürlich ist das auch, ja, man guckt sich gerne an, ja, klar.
Hast du auch schon gedacht, das ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft.
Ja, genau so ist das, ja.
Norbert Brüne-Bornemann, ein Mann, der auf eine lange, erfolgreiche Schützenkarriere in der Adorfer Schützengesellschaft zurückblicken kann.
Ja, schon seitdem ich gedenken kann, als Schüler in der Schülerkompanie, als Bursche in der Burschenkompanie, Burschenhauptmann, Männerhauptmann gemacht und ja, jetzt Schützenkönig.
Das Schönste für ihn, im fünf Jahre währenden Königdasein.
Ja, halt einfach so auch bei anderen aufs Fest zu gehen und ja, das ganze Drum und Dran, die Herzlichkeit, die man erfährt bei dem Schützenfest selbst, die Gratulation und bei anderen Festen immer teilzunehmen, das macht einfach Spaß.
Es versteht sich, dass die Königswürde auch mit Kosten verbunden ist.
Ich meine, gut, es ist hier und da schon ein paar Kosten, die auf einen zukommen, das ist, man geht mal aus, klar, wird man auch mal dazu angehalten, mal eine Runde zu geben und die Kleider für die Frauen und so weiter. Klar, kostet irgendwo Geld, aber alles noch im erschwinglichen Bereich, sage ich mal.
Die Vorbereitungen für das ruhmreiche Freischießen beginnen bereits Wochen zuvor.
3 Wochen vorher beginnen wir mit dem Toraufbau. Das ist auch schon ein bisschen ein Zusammenhalt im Dorf. Dann folgt das Schülerkönigschießen mit dem entsprechenden Ausmärsch. Ausmärsch heißt also ein Übungstag schon mal, um den Festzug und den ganzen Ablauf zu üben. Darauf die Woche erfolgt das Burschenkönigsschießen mit auch wieder einem Ausmarsch, nennen wir es. Stellprobe bei dem König, wie muss marschiert werden und so weiter. Dass halt auch die entsprechenden Gruppen wissen im Festzug, wo sind sie platziert.
Dann endlich ist es soweit. König Norbert schildert uns den bis ins kleinste Detail geplanten Ablauf des Freischießens. Los geht's.
Am Samstag mit einem Kommerzabend und halt ein bisschen Programm vom Ort her. Die einzelnen Vereine machen Vorführungen, Aufführungen, reden, was halt alles entsprechend dazugehört. Und abends findet dann ein Tanz bis zur Mitternacht oder länger auch statt. Am nächsten Tag, der Sonntag, beginnt mit einem Wecken von der Musik, Spielmannszüge. Meistens der Adorfer oder ein Fremder noch, der mitkommt. Die einzelnen ehemaligen Könige kommen, ein Ständchen gespielt. Dann geht es mittags los mit dem Festo. Nachmittags ein Königstanz in der Halle. Abends wieder ein Tanz in der Halle bis ca. 12.30 Uhr. Anschließend ist dann der Zapfenstreich.
Achtung! Großer Zapfenstreich!
Da endet die sozusagen Regentschaft des Königs. Der Zapfenstreich findet bei dem König selbst zu Hause statt. Da kann man Gänsehaut kriegen bei der ganzen Geschichte. Der Montagmorgen ist ja wieder antreten hier auf der Burg. Marschieren zum Schießstand, wo dann entsprechend der neue König ermittelt wird. Anschließend Proklamation bei dem Schießstand. Nachmittags wieder Festzug, abends König nach Hause bringen und anschließend kommt dann die Polonaise.
Von wegen, mit der Wendehalschen Polonaise hat die Adorfer nun so gar nichts zu tun.
Nein, auf keinen Fall. Da haben wir auch immer vielen Zuschauer Zuspruch, weil einfach Frauen und Männer sich so ein bisschen rausputzen. Das heißt, die Frauen in schicken Kleidern, die Männer entsprechenden Anzüge. Und da sind die Straßen auch wirklich und auch der Festplatz immer gefüllt mit Zuschauern. So, und da hatten wir beim letzten Polonaise waren es wirklich ein paar hundert Teilnehmer.
Und diese Polonaise führt dann auf den Platz vor der Landsmerkhalle.
Genau, das geht im Dorf los, Aufstellung im Dorf, wird da hochmarschiert. Ja, um halt auch die Kleider entsprechend, sagen wir, den Leuten, die drumherum stehen, zu präsentieren, weil sich einfach halt gerne das angucken, vielleicht auch die Männer gerne angucken.
Das ist ja schon kaputt, wenn du oben ankommst.
Das nicht, aber es sind so ein paar Runden zu drehen am Platz. Das ist aber auch gut zu schaffen.
Na, Lust bekommen? Einfach jetzt schon mal den 2. bis 4. Juli im Kalender entsprechend markieren und am besten gleich blocken. Markus Bornemann, der erste Vorsitzende, der freut sich schon ganz doll darauf.
Menschen wieder zu treffen, die mal in Adorf gewohnt haben, die extra wegen dem Fest alle 5 Jahre dann nur nach Adorf kommen. die man lange Zeit nicht mehr gesehen hat, aber die dann halt, wenn das Schützenfest wieder ansteht, so heimatverbunden sind, dass sie kommen, mal wieder die Leute zu treffen. Da freue ich mich besonders drauf. Spannend ist dann auch immer der Montag, wo dann ein neuer Nachfolger von unserem jetzigen König Norbert dann gefunden wird. Das ist auch immer sehr spannend.
Ja, einfach das Ganze drum und dran, weil die Leute sich einfach auch darauf freuen. Es hat jeder Spaß, alle kommen eigentlich wieder zusammen bei so einem Fest. Das macht das Ganze aus.
Da hat er recht. Adorfs amtierender Schützenkönig Norbert Brüne war Bornemann. Und dass jetzt noch irgendetwas dazwischen kommen könnte, das ist für Markus Bornemann, den ersten Vorsitzenden, undenkbar.
Wir sind davon überzeugt, dass wir das Fest im Sommer durchführen können. Es ist alles schon eingetaktet. Das heißt, wir haben eine Festmusik, die an den drei Abenden zum Tanz aufspielt. Und wir haben ein Festwirt schon. Und das ist soweit schon alles in trockenen Tüchern. Deswegen gehen wir oder hoffen wir ganz stark, dass es durchgeführt wird.
Frei nach dem Motto, leck mich am Arsch, Corona.
So ungefähr.
Über die Mittelpunktschule Adorf haben wir schon häufiger hier in unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee gesprochen. In dieser Ausgabe, da machen wir es wieder, es gibt ja auch immer wieder was Neues zu erzählen. Sie kommen größtenteils aus den Dörfern der Gemeinde Diemelsee, aber auch aus Twistetal-Gembeck, aus Marsberg und Willingen, die knapp 350 Schülerinnen und Schüler der MPS Adorf. Die Stimmung unter den Schülern ist gut, vor allem wenn es um ihre Schule geht. Und ich wette, niemand von denen würde in diesen extra breit Refrain einstimmen. Umso wichtiger, sich mit Themen wie Brandschutz oder auch der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren als Schülerinnen und Schüler mal genauer zu beschäftigen. An der Mittelpunktschule Adorf, da kommt deshalb wöchentlich die Feuerwehr Diemelsee vorbei. Ganz ohne Martinshorn und Blaulicht.
Die Resonanz ist auch sehr gut und grundsätzlich haben sie Spaß bei der Sache.
Erzählt Andreas Neumann. Er ist der Jugendfeuerwehrwart der Feuerwehr Diemelsee. Die Schülerinnen und Schüler, die ihm zuhören.
Die sind 13, 14 Jahre, siebte Klasse.
Und so sieht der freiwillige Feuerwehrunterricht aus.
Wir haben im Freitags fünfte, sechste Stunde und fangen dann mit dem theoretischen Teil an. Theoretisches Wissen über Feuerwehr vermitteln. Und dann, wenn es dann Wetter wieder besser wird, geht's auch raus praktisch an die Geräte.
Aber freitags in der fünften und sechsten Stunde eine Klasse zu fesseln, das ist schon eine Herausforderung.
Gerade freitags fünfte, sechste Stunde, wenn man sich zurück an seine Schulzeit erinnert.
Nicht schon im Wochenende.
Genau, gedanklich. Und man merkt auch, fünfte Stunde geht noch, sechste Stunde nimmt dann die Konzentration wirklich ab. Und da muss man einfach so um relativ praktische Sachen in die sechste Stunde zu schieben.
Dabei erhält Gemeindejugendfeuerwehrwart Andreas Neumann Unterstützung.
Genau, ich unterrichte zusammen mit dem Holger Köster und Steven Henning. Die unterstützen mich dabei, aber hauptsächlich bin ich da und der Reinhard Weber von der MPS als Lehrkraft.
Und darum geht's während des Unterrichts.
Wir haben jetzt angefangen, Unfallverhütungsvorschriften, ganz klar, damit sie erstmal wissen, wie sie Geräte sicher benutzen können, ohne sich dabei selber zu verletzen. Dann geht's weiter über die theoretische Fahrzeugkunde. Jetzt hatten wir drei Unterrichtseinheiten, wo sie Präsentationen vorbereitet haben und präsentiert haben über Leitern, Fahrzeugkunde, Knoten und wasserführende Armaturen. Sowas halt, genau.
Andreas Neumann spielt schon mit diesem Gedanken.
Dass die Kids von der MPS mit Fahrzeugen abgeholt werden und hier in die Feuerwehr runterkommen. Letztes Jahr haben wir es mit Blaulicht gemacht. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr wieder machen.
Die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee möchte natürlich in erster Linie Wissen zum Thema Brandschutz vermitteln, aber auch gleichzeitig auf sich aufmerksam machen.
Bis jetzt haben wir drei dabei, die in der Klasse auch schon in der Jugendfeuerwehr sind. Neuzugänge sind jetzt aufgrund dieser Aktion mir noch nicht bekannt. Wir machen aber jedes Jahr eigentlich in der vierten Klasse so noch eine separate Werbeaktion, wo wir dann wirklich in die vierten Klassen gehen, unser Hauptklientel 10 Jahre. Da ist so das Resümee eigentlich, dass da auch das schon erfolgreich ist, dass da der ein oder andere wirklich motiviert wird, zumindest mal zu gucken.
Ich finde ja, dass diese Zusammenarbeit zwischen der MPS Adorf und der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee durchaus auch als Vorbild für andere Städte und Gemeinde dienen kann. Und es ist schon beeindruckend, wenn Feuerwehrleute wie Andreas Neumann sich in ihrem Job richtig ins Zeug legen, um freitags an der Mittelpunktschule über Brandschutz und die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zu informieren.
Ich kann die Woche über ein bisschen mehr arbeiten und kann mir quasi die 2 Stunden dann rausarbeiten und er stellt mir frei, dann zu gehen und das dem nachzukommen.
Wie findet ihr das?
Grundsätzlich eigentlich gut. Es ist halt auch ein Mehrwert für den Arbeitgeber, auch in Anführungsstrichen ausgebildete Jugendliche dann auch als potenzielle Arbeitnehmer dann gewinnen zu können später.
Umwelt schonen, Kosten sparen, Zukunft sichern. All das verbirgt sich hinter dem Schlagwort Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit gewinnt ja auch immer mehr für Unternehmen an Bedeutung. Da gibt's Unternehmen, die nutzen es für ihr Image. Andere Unternehmen wie die Rode-Gruppe beispielsweise aus Korbach, die hier in Adorf ja auch den Steinbruch betreibt, die praktizieren tatsächlich Nachhaltigkeit. Und das schon seit langem, wie Stefan Trachte, Geschäftsführer der Rode-Gruppe, erzählt.
Also wir waren relativ früh, dass wir große Photovoltaikanlagen überall platziert haben, sei es hier in Korbach auf unserem Werkstattgebäude oder halt in Erfurt. Wir haben sehr früh angefangen mit einem großen Blockheizkraftwerk, was ebenfalls hier bei uns in der Werkstatt platziert ist. Wir haben die ersten Elektrotankstellen hier im Kreis gehabt und bauen gerade, und da sind wir wirklich auch stolz drauf, 20 weitere Ladepunkte. Wir haben also eine große Netzverstärkung hier in Korbach vorgenommen. Das war relativ umfangreich und auch kompliziert.
Mir war gar nicht klar, dass Rode Elektrofahrzeuge hat.
Tatsächlich, wir haben angefangen, einige Firmenfahrzeuge umzustellen. Noch nicht im Bereich Baumaschinen, aber zumindest schon mal Fahrzeuge für Abrechner, Fahrzeuge jetzt für die Kalkulatoren. Also da sind wir schon auf einem guten Weg und stellen tatsächlich auf Elektromobilität um.
Was bedeutet noch Nachhaltigkeit für Sie, auch vielleicht bei Ihren Projekten?
Da sind wir natürlich tatsächlich aber immer auch ein bisschen an die Ausschreibung gebunden. Das heißt, wir können natürlich nicht irgendwelche Stoffe einbauen, wie wir wollen oder die wir gerne möchten. Das sind halt tatsächlich Ausschreibungen von Architekten und Ingenieurbüros, die uns dann auch die Materialien vorgibt. Aber natürlich versuchen wir schon auch da nachhaltig zu denken und haben schon bei den Anforderungen, zumindest im Gewissen, wo wir ein bisschen Spielraum haben, schauen wir schon, dass diese Stoffe eben nicht durch die ganze Welt gezerrt werden muss, sondern tatsächlich relativ nah möglichst halt aus Deutschland kommen.
Also Stichwort beispielsweise Straßenbau, wenn jetzt jemand zu Ihnen käme und sagen würde, Herr Trachte, schlagen Sie mir doch mal was vor. Wie sieht die Straße der Zukunft, die Autobahn in 20 Jahren aus, wenn wir diese bauten? 10 Jahre.
Ich glaube tatsächlich, wir werden einige Veränderungen in der Bauweise haben. Aber der Straßenkörper hat gewisse Anforderungen, wo wir einfach nicht von abweichen können. Das heißt, wir werden auch weiterhin mit Asphalten bauen. Ich glaube, wir gehen immer weiter weg von Betonfahrbahnen. Aber der Asphalt wird uns erhalten bleiben. Vielleicht wird er in der Zusammensetzung ein bisschen anders sein oder auch mal mit Aufheller oder was auch immer. Aber prinzipiell wird die Straße in 10 Jahren genauso noch aussehen wie jetzt auch.
Wenn wir auf den Steinbruch schauen in Adorf, ist dort irgendetwas geplant, wo Sie sagen, also da schauen wir auch 2022 drauf, da müsste dies und jenes gemacht werden?
Gerade in Adorf sind wir immer am Modernisieren. Also die letzten Jahre ist da ja so viel passiert, modernste Maschinentechnik, was sich natürlich auch direkt auch in der Nachhaltigkeit ausbezahlt macht. Also wenn ich alleine unsere großen Radlader, Bagger sehe, wie viel weniger die tatsächlich Diesel verbrauchen. Das ist schon enorm. Also wir haben Einsparungen von über 30% am Dieselverbrauch, alleine in den letzten 4-5 Jahren. Adorf ist in permanenten Veränderungen. Das sind große Lagerhallen, wo wir unser Material einfach trocken lagern können. Und dadurch auch wieder, wenn die in den Brenner kommen, halt nicht zu hohen Gasverbrauch haben. Und auch da ist wieder eine Nachhaltigkeit.
Stefan Trachte war das, Geschäftsführer der Rode-Gruppe. Wer aus Flechtdorf rausfährt, den Weg bergauf durch die Felder nimmt, landet irgendwann vor dem Prinzenberg. So heißt nämlich der Weg und dort oben liegt die Biogarten Flechtdorf GmbH. Ein besonderes Unternehmen.
Wir sind im Grunde ein Lebenshilfeunternehmen, das aber eben eigenständig wirtschaftet und viele Kooperationen hat. So zum Beispiel auch mit der Kreishandwerkerschaft, mit denen bilden wir zusammen aus. Wir bieten nämlich eine geförderte Ausbildung an, sowohl im Garten- und Landschaftsbau als auch hier in der Produktion, im Gemüsebau und im Zierpflanzenbau.
So beschreibt Christian Breindl den Biogarten, den es hier in Flechtdorf bereits seit 28 Jahren gibt. 5 Jahre davon ist Christian Breindl selbst mit von der Partie. Der gibt uns jetzt mal einen ersten Überblick.
Wir sind hier in der Zierpflanzenabteilung. Und wenn wir aber noch ein bisschen weiter schauen, dann sehen wir noch die anderen Abteilungen, nämlich die Gemüseabteilung. Da produzieren wir nach einer ganz tollen Methode Gemüse, ganz viele verschiedene Kulturen. Eine Abteilung ist voll mit Feldsalat, dann haben wir Mangold, Petersilie, Kohlrabi, Schnittlauch. Das ist uns ganz wichtig, dass wir eben wirklich auch ein Betrieb sind, der in die Zukunft weist, dadurch, dass wir ein sozial-ökologisches Unternehmen sind. Also einerseits die Ausrichtung nach Bioland, Biostandards, und aber auch, was das Miteinander betrifft, sind wir Profis.
Ziel ist es hier im Biogarten, Behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen eine berufliche wie auch soziale Integration zu bieten. Dieses Miteinander, von dem Christian Breindl gerade sprach, lebt auch Andrea Daubert.
Ich habe, bevor ich angefangen habe, 8 Wochen Praktikum von der Schule gemacht. Dann hatte ich 2 Jahre Arbeitstraining, so ähnlich wie eine Ausbildung. Die habe ich mit einer 1,2 abgeschlossen.
Gratuliere.
Dankeschön. Und jetzt bin ich seit dem 9. August 99 hier unten.
Was ist für Sie das Schönste hier?
Auch ich fühle mich einfach pudelwohl. Das ist wie eine Familie und man sollte auch als Familie zusammenhalten.
Und das machen Sie ja auch, ne?
Richtig. Aber gut, ich sag mal so, Querschläge hat man immer dazwischen, aber ich fühle mich einfach pudelwohl.
Das ist die Hauptsache. Und pudelwohl fühlt sich auch der Chef, Christian Breindl.
Mich reizt wirklich die Arbeit als Gärtner mit Menschen. Das ist die Erfüllung. Wir sind ja eine Werkstatt für behinderte Menschen und ein Ausbildungsbetrieb für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und müssen da sehr reflektiert umgehen, wie wir dieses Miteinander gestalten.
Das Miteinander hat ja auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun.
Das ist wirklich das A und O, dass halt jeder, der hier ist, so mitmacht, wie er oder sie kann. Aber natürlich auch wir ganz viel tun, um die individuellen Stärken zu erkennen und weiter zu befördern.
Genau davon profitiert auch Andrea Daubert.
Ich habe schon alle Bereiche durch. Ich habe Hauswirtschaft durch, einen Gartenlandschaftsbau habe ich durch, Floristik durch.
Sie kennen sich hier aus wie kaum eine andere.
Ja, nun, wer schon halt jahrelang Erfahrung hat, der gibt das auch an manche Leute halt weiter.
Ja, klar, das ist ja Ihre Aufgabe denn auch, ne?
Ja, jetzt bin ich zurzeit halt in der Küche. Wir kochen halt selber auch mit unserem eigenen Gemüse.
Wie praktisch.
Ja, das schmeckt aber auch.
Ja, davon gehe ich aus. Was gibt's denn heute?
Heute gibt's Milchreis.
Gut, da bauen Sie ja nichts an, ne?
Nee, das leider nicht.
Landwirtschaft haben Sie ja noch nicht hier.
Nee, das wäre auch nicht meins.
Nee?
Nein, ich habe einen guten Freund, also der ist halt Landwirt mit Vollblut und mein Gott, jeder hat halt den Beruf, den er gerne machen möchte.
Im Idealfall schon. Hier auf dem Gelände am Prinzenberg arbeiten viele Menschen. Und alle, die ich während meines Besuches dort sah, machten auf mich einen sehr zufriedenen Eindruck.
Davon sind 34 hauptamtliche Mitarbeiter und gut 60 Werkstattmitarbeiter und der Rest sind Auszubildende.
Eine der Auszubildenden ist die aus Göttingen stammende Giuliana Caminietto. Es versteht sich, dass der tägliche Weg von Göttingen hierher doch zu weit wäre. Daher ist sie im Landkreis Waldeck-Frankenberg untergebracht. Genauer gesagt,
ich wohne im Berufsbildungswerk in Bad Arolsen im Internat, wo wir auch zur Schule gehen.
Und von dort fahren Busse die Azubis dann nach Flechtdorf zum Biogarten. Hier lernt Giuliana
Pflanzen, Ernten, Unkraut wegmachen, gießen.
Macht das Spaß?
Ja.
Haben Sie hier auch etwas kennengelernt, wo Sie sagen, das war mir früher noch gar nicht so bekannt?
Wie man sie pflanzt in den verschiedenen Abständen und in wie viel Reihen man die pflanzt.
Ja, das Pflanzen ist schon eine Wissenschaft für sich.
Wenn man weit guckt, ne, dann sieht man unseren Acker. Wir pflanzen in eine Gründüngung hinein, also die gefräst wird. In diesem frisch gefrästen Boden werden Rillen gezogen und dann wird zum Beispiel, wie jetzt stehen da ganz viele Feldsalatpflanzen, die werden in diese Rillen, werden diese Feldsalatpflanzen gesteckt und dann wachsen die. Sobald es über 5 Grad hat, wächst der Feldsalat und wir ernten im Februar.
Das heißt, Sie sind auch mit Maschinen entsprechend ausgestattet?
Ja, also wir haben 2 Schlepper und eine Fräse, also so eine Handfräse. Wir arbeiten nach der Idee der sozialen Landwirtschaft, eben Arbeit mit vielen. Das ist ja in der industrialisierten Landwirtschaft gar nicht mehr möglich. Und wir sind viele und wir können auch viel Handarbeit machen. Dadurch arbeiten wir auf einer kleinen Fläche sehr, sehr effektiv. Also wir haben einen hohen Ernteertrag pro Quadratmeter.
Wie groß ist denn der Acker?
Der ist 1 Hektar groß.
Die Produkte aus dem Biogarten in Flechtdorf werden sowohl dort als auch in den Kleeblatt-Regionalwarenläden in Bad Arolsen angeboten. Wer noch mehr über die Geschichte und den Anbau im Biogarten erfahren möchte, sollte auf jeden Fall dort vorbeischauen. Beispielsweise mit dem Betrieb, der ganzen Abteilung oder auch einem Verein. Es lohnt sich, dieses Gelände und die Menschen kennenzulernen. Vor allem sich selbst mal einen Eindruck zu verschaffen von dem Gemüse und den Pflanzen. Die Kontaktdaten, die gibt's über die Homepage unter www.bio-garten-flechtdorf.de. Und wie läuft so ein Besuch ab, Christian Breindl?
Das kann individuell abgestimmt werden. In der Regel machen wir dann verschiedene Stationen, wo eben auch unsere Werkstattmitarbeiterinnen und Werkstattmitarbeiter und Auszubildenden eben ihre Arbeit herzeigen, die verschiedenen Bereiche von Garten- und Landschaftsbau über eben die biologische Bio-Zierpflanzenproduktion und Gemüseproduktion und eben auch unsere Küche. Das zeigen wir alles her, die Imkerei. Bei Bedarf richten wir auch ein Buffet her. Je nach Wunsch kann es vom kleinen Snack bis zum Mittagessen reichen. Draußen in angenehmer Atmosphäre kann da gegessen werden. Der größte Betriebsausflug, der schon mal hier war, das waren 100 Leute. Ui. Da haben wir so ein richtig strammes Programm gefahren. Es war aber toll, es war ein richtig schöner Betriebsausflug. Die Leute haben sich hinterher bei uns herzlich bedankt. Und wir hatten eben eine große Tafel, wo so kleine Snacks bereitstanden. Und man konnte zwischendurch ein Tomätchen essen. Und ja, das war eine ganz tolle Stimmung, auch unter diesen vielen Leuten, die wir dann natürlich in Grüppchen aufgeteilt haben.
Und zum Schluss dieser Ausgabe von Bei uns am Diemelsee sind wir wieder im Rathaus gelandet bei Bürgermeister Volker Becker. Volker, es gibt etwas Neues, was vielleicht wir hier am Diemelsee gar nicht sofort wahrnehmen können, wenn die Polizei gerufen wird. Denn die Polizeifahrzeuge, die kommen dann nicht mehr aus Korbach wie bislang, sondern jetzt woher?
Die Polizeifahrzeuge kommen zukünftig aus Bad Arolsen.
Ist das denn näher?
Das ist von der Entfernung, je nachdem wo man hin möchte, so in etwa gleich. Wenn ich jetzt von Arolsen natürlich bis nach Ottlar muss, ist es weiter. Aber bis Fassbeck ist sicherlich vielleicht etwas kürzer sogar. Aber es ist neu aufgeteilt worden. Das Polizeipräsidium in Kassel hat hier in Absprache mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, mit den Polizeistationen eine neue Aufteilung vorgenommen. Und sie sieht halt vor, dass wir zukünftig von Bad Arolsen her betreut werden.
Warum kam es zu dieser Neugliederung, weißt du das?
Die bisherigen Polizeibezirke waren halt unterschiedlich groß oder klein und man hat jetzt versucht, hier irgendwo eine gleichrangige Größe zu schaffen.
Und Bad Arolsen ist jetzt neben Diemelsee für welche Orte noch zuständig?
Bad Arolsen ist zuständig für Diemelstadt, Volkmarsen, Bad Arolsen selber natürlich, Twistetal und Diemelsee.
Ist denn eigentlich jemals daran gedacht worden, eine eigene Polizeistation hier zu haben am Diemelsee?
Es gab früher mal wohl einen Ordnungshüter am Diemelsee, das kenne ich aber auch nur vom Hören sagen, der Schutzmann vor Ort so ungefähr. Aber derzeit ist es nicht in Planung. Aber warum nicht? Wäre schön. Zumindest in Sommermonaten hätten wir nichts dagegen.
Kann er mit dem Motorrad Streifen fahren?
Genau, mit dem Motorrad oder vielleicht ein E-Bike geht ja auch.
Vielen Dank, Volker Becker. Und damit genug für dieses Mal. Nächsten Monat hören wir uns wieder. Ich bin Lars Kors. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss.
Das war die Podcast-Lokalradioshow bei uns am Diemelsee. Präsentiert von der Energie Waldeck-Frankenberg, EWF sowie der Rothe-Gruppe.